Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge betrachten wir die Zahlungsunfähigkeit von Staaten. Warum gehen Staaten pleite? Wer leidet darunter und wie geht es danach eigentlich weiter? Die Pleite eines Staates ist ein wahrlich düsteres Szenario, war aber leider eine reelle Gefahr, beziehungsweise ist es auch heute noch, für die Bürger dieses Landes. Aber dazu kommen wir gleich noch, ob die Bürger bzw. wer noch alles darunter eigentlich leidet. Ein Staatsbankrott hört sich für mich immer auch sehr abstrakt an und irgendwie ganz weit weg. Deshalb klären wir zu Beginn auch erstmal, was genau man eigentlich unter einer Insolvenz eines Staates versteht oder was als solches gewertet wird. Ein Staat spielt ja schließlich nach anderen Spielregeln als du und ich, was die Solvenz angeht. Es ist wieder soweit. Der Ticketverkauf für das legendäre Bitcoin im Ländle ist gestartet. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es 2024 nur ein Bitcoin im Ländle, dafür aber im Sommer und entsprechend bei hoffentlich sonnigem Wetter. Und zwar vom 28. bis 30. Juni diesen Jahres. Das Programm wird erneut hochkarätig sein. Wir werden in den nächsten Wochen nach und nach veröffentlichen, wer mit dabei sein wird. Von Freitag bis Sonntag werden so um die 150 Hardcore-Bitcoiner im Bitcoin-Hotel in Plochingen bei Stuttgart tolle Vorträge hören, spannende Diskussionen lauschen und natürlich fleißig netzwerken. Dementsprechend, wer mit dabei sein will, sollte schnellstmöglich zuschlagen. Die Tickets gibt's auf der 21 Stuttgart-Webseite, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und eins kann ich euch versprechen, auch der Spaß wird bei Bitcoin im Ländle natürlich nach wie vor nicht zu kurz kommen. Seit dem Jahr 1900 gab es weltweit 135 Staatsbankrotte. Hierbei sind aber einige Nationen gleich mehrfach in dieser Liste vertreten. Auch Deutschland gelang es sich, zweimal in dieser Liste zu verewigen, und zwar 1932 und 1933.
Eine Staatsinsolvenz tritt ein, wenn ein souveräner Staat nicht mehr in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Rückzahlung von Schulden oder der Bedienung von Zinsen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass der Staat zahlungsunfähig ist und seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr bedienen kann. Im Falle einer Staatsinsolvenz kann der Staat seine Schulden nicht mehr bedienen und gleichzeitig auch keine weiteren Schulden mehr aufnehmen, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
In den 30er Jahren spielte der Staatsbankrott in Deutschland eine entscheidende Rolle für die weitere politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die Gründe für ein solches Ereignis sind natürlich immer vielfältig. In diesem Fall spielten die Reparationszahlungen des Ersten Weltkriegs, Stichwort Versailler Vertrag, natürlich eine große Rolle. Parallel spürte man noch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise aus 1929 und entsprechend schwach war die Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt und hoch war natürlich auch die Arbeitslosigkeit. Weshalb sich der Staat dann zur Aufnahme von Neuverschuldung, zur Begleichung der Reparationszahlungen an die Siegermächte gezwungen sah. Die Folge waren natürlich Unruhen und eine generell eher instabile politische Lage, welche auch einen entsprechenden Nährboden für die folgenden Jahre bot. Aber auch die Banken hatten wirklich keine guten Jahre. Ausgelöst durch den Zusammenbruch der österreichischen Bank Kreditanstalt, was der bis dahin größte Insolvenzfall der österreichischen Geschichte war, gab es eine weitreichende Kreditklemme. Auch dies erschwerte natürlich die weitere Finanzierung des Staates. Es lagen also vielfältige Gründe für diese Misere vor, was in jedem Fall eine Parallele zu den von uns noch später zu betrachtenden Staatspleiten dann auch aufzeigt. Aber was passiert eigentlich konkret, wenn ein Staat pleite geht? Dies kann zu einer Reihe von verschiedenen Folgen führen, darunter erstens der Ausfall von Staatsanleihen. Staatsanleihen sind ja nichts anderes als ein Kredit, den der Staat am Geld- und Kapitalmarkt aufnimmt. Der Kreditgeber, also heute meist Banken oder Vorgesellschaften, können aber auch Verbraucher sein, die leiden natürlich darunter, denn sie erhalten eine Verzinsung für das Verleihen ihrer Gelder an den entsprechenden Staat. Doch wenn der Staat seinen Rückzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, dann bleibt der Halter der Staatsanleihe, der eben in diesem Spiel eine Art Kreditgeberrolle einnimmt, der bleibt auf dem Schaden sitzen. Oftmals ist es dann kein Totalausfall, das werden wir gleich beim Thema Griechenland noch feststellen, aber das Risiko auf einen kompletten Zahlungsausfall, der besteht natürlich. Zweitens, Währungsabwertung. Eine Staatsinsolvenz kann zu einer Abwertung der nationalen Währung führen, da das Vertrauen in die wirtschaftliche Lage des Landes und in sein Finanzsystem natürlich entsprechend gesunken ist. Was ja auch vollkommen klar ist, würdest du eine Währung von einem Staat halten wollen, der völlig überschuldet ist? Und nein, ich meine jetzt nicht den US-Dollar oder Euro, sondern noch krassere Beispiele. Klar, da fallen einem direkt der venezolanische Bolívar ein oder der argentinische Pesos, aber auch der japanische Yen ist hier schon ein ziemlich heißer Kandidat. Drittens, die wirtschaftliche Instabilität. Die Insolvenz eines Staates geht meist auch mit einer schwachen Wirtschaft einher und kann zu einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Instabilität führen, einschließlich einer Rezession, steigender Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Gerade heutzutage in einer immer globaleren Welt, da überlegt man sich natürlich als internationales Unternehmen, wo man produziert oder zum Beispiel auch eine Filiale eröffnet. Will ich wirklich in ein Land und damit auch in einen Absatzmarkt ja rein, der am Boden liegt, da werde ich vielleicht auch nur schwer Kundschaft finden, dazu kommen, und das ist unser Punkt 4, die politischen Unsicherheiten in dem entsprechenden Land. Die wirtschaftliche und finanzielle Krise, die eine Staatsinsolvenz auslösen kann, kann zu politischer Instabilität und natürlich auch sozialen Unruhen führen. Ganz wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass man die Insolvenz eines Staates oft nicht mit der Insolvenz eines Unternehmens gleichsetzen kann. Souveräne Staaten haben einzigartige rechtliche und auch finanzielle Rahmenbedingungen und ihre Insolvenz hat oft weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und auch auf Finanzmärkte. So wie der Staat in vielen Fällen versucht, mit Subventionen oder anderen Hilfspaketen schwankenden Banken oder Unternehmen unter die Arme zu greifen, so ist auch der Staat tatsächlich nicht der Letzte in dieser, ich nenne es jetzt mal, Nahrungskette. Über ihn, wenn man es denn so hierarchisch beschreiben möchte, stehen dann noch internationale Institutionen wie der IWF, also der Internationale Währungsfonds. Hier können krisende Staaten Liquidität abrufen, um solvent zu bleiben. Gerade dann, wenn es am Geld- und Kapitalmarkt niemanden mehr gibt, der Kapital zur Verfügung stellt oder eben nur mit einem extrem hohen Kreditzins, also einer Art Risikoaufschlag, was halt schlichtweg der faire Marktpreis für dieses Land wäre, um sich zu verschulden, beziehungsweise gibt der Markt hier dann einfach das Zeichen, sorry lieber Staat X, du bekommst einfach kein Geld mehr von uns, was bei anstehenden und dann nicht mehr zu begleichenden Verpflichtungen dann eben der Insolvenz gleichkommt. Aber es gibt eben auch hier natürlich deinen Freund und Helfer. Doch der IWF ist auch nicht die Wohlfahrt. Die Gelder fließen häufig üppig in diese Krisenländer, sind aber an Bedingungen geknüpft und werden Kritikern zufolge auch politisch verwendet. Die Kreditnehmerländer, also die, die vom IWF Gelder bekommen, die müssen ihre Märkte häufig liberalisieren, also für ausländische Investoren und Firmen öffnen und werden durch die Kreditrückzahlungen an den IWF und damit auch an westliche Nationen gebunden. Auch die BRICS-Staaten haben seit etwa 10 Jahren einen eigenen IWF, der aber Stand heute nur einen Bruchteil der IWF-Gelder als Kredit vergeben hat. Dies läuft über die sogenannte New Development Bank, die die BRICS-Staaten ins Leben gerufen haben. Aber auch hier sehen wir so eine ähnliche Entwicklung heute schon als so ein bisschen ein Gegengewicht zu diesem IWF. Mehr zum IWF und dessen Vorgehen bei der Kreditvergabe kannst du in Folge 142 des Sound Money Bitcoin Podcasts hören. Link natürlich in den Shownotes. Lass uns mal 3 Fälle aus der jüngeren Vergangenheit genauer betrachten. Klar, Hyperinflation vor 100 Jahren in Deutschland und der Staatsbankrott einige Jahre später sind zwar spannend, aber damals war die Welt definitiv noch eine andere. Deshalb schauen wir mal nicht zu tief in die Vergangenheit oder nicht zu weit zurück, sondern wir schauen uns ein paar einzelne ausgewählte Fälle an, die aber noch nicht allzu weit zurückliegen, nämlich Argentinien, Griechenland und Venezuela. Argentinien 2001. Die argentinische Wirtschaftskrise von 2001 ist eine der schwersten in der modernen Geschichte. Argentinien war mit massiven Schulden und einer tiefen Rezession konfrontiert, die durch eine Kombination aus Missmanagement, Korruption, Währungskrisen und wirtschaftlicher Instabilität verursacht wurde. Die Krise kulminierte in einer Staatspleite im Dezember 2001, als Argentinien seine Schulden nicht mehr bedienen konnte. Dies führte zu einem Zusammenbruch des Bankensystems, sozialen Unruhen und einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Depression. Griechenland 2010. Die griechische Schuldenkrise von 2010 war eine der schwerwiegendsten Finanzkrisen in der Eurozone. Griechenland hatte jahrelang über die eigenen Verhältnisse gelebt und in der Zeit massiv Schulden angehäuft. Als die Finanzmärkte das Vertrauen in die griechische Wirtschaft verloren, stiegen die Zinssätze für griechische Staatsanleihen dramatisch an. Griechenland war nicht mehr in der Lage, seine Schulden zu bedienen, was zu einer tiefen Rezession, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und auch harten Sparmaßnahmen führte. Das Land musste internationale Hilfspakete akzeptieren, um einen Staatsbankrott entsprechend zu verhindern. Venezuela 2017, beziehungsweise man muss sagen seit 2017. Venezuela hat seit 2017 mit einer schweren wirtschaftlichen und auch finanziellen Krise zu kämpfen, die zu einer der größten humanitären Krisen der modernen Geschichte gezählt wird. Venezuela hat massive Schulden angehäuft, hauptsächlich auch wieder hier durch Missmanagement, Korruption und auch hier durch den Zusammenbruch des Ölpreises. Dies führte zu einer Hyperinflation, einem dramatischen Rückgang der Wirtschaftsleistung und natürlich auch einem starken Anstieg der Armut im Land. Venezuela hat seine Schulden nicht offiziell für zahlungsunfähig erklärt, aber die wirtschaftliche Instabilität im Land wird oft als eine Form der Staatspleite betrachtet. Diese Staaten und Finanzkrisen haben gezeigt, wie verheerend die Folgen von übermäßiger Verschuldung, wirtschaftlicher Instabilität und politischem Missmanagement für die betroffenen Länder und natürlich auch für die entsprechende Bevölkerung sein können. Oftmals ist die übermäßige Verschuldung zunächst sozusagen ein Dominostein, der dann durch andere Begebenheiten, die nicht zwingend in der eigenen Verschuldung oder der eigenen Verantwortung liegen, dann entsprechend angestoßen wird. Was ich mich da immer frage, Argentinien war in den letzten Jahrzehnten mehrfach pleite. Wie kann es sein, dass ein Staat pleite ist, aber er einfach weiter existiert und 10 Jahre später dann schon wieder pleite ist? Ein Unternehmen ist ja dann einfach weg vom Markt, wenn es pleite ist, aber der Staat, der wird ja nicht aufgelöst. Alle Beamten und Politiker entlassen, das passiert ja in der Regel nicht. Als Reaktion auf die Pleite 2001 kündigte die argentinische Regierung an, die Staatsschulden auszusetzen. Man hat die Schulden eben einfach nicht mehr bedient. Dies führte dann zum angesprochenen Zusammenbruch des Bankensystems, den sozialen Unruhen, tiefe wirtschaftliche Depressionen, you name it. Viele argentinische Bürger verloren in dieser Zeit ihre Ersparnisse und auf internationaler Ebene verloren Gläubiger, darunter Banken, Investoren und andere Länder, beträchtliche Geldsummen, da Argentinien ihre Schulden einfach nicht mehr zurückzahlte. 2014 gab es dann einen teilweise Staatsbankrott. Man zahlte weiterhin die Schulden ab, aber nicht mehr die Schulden an eine ganz bestimmte Gruppe von Hedgefonds. Die waren nämlich nicht bereit, einem Schuldenschnitt zuzustimmen und dann zahlte der Staat denen einfach gar nichts mehr zurück. Einerseits könnte man sagen, das geht ja eigentlich gar nicht, die können doch nicht mit den Gläubigern machen, was sie wollen und nur zurückzahlen, wenn sie gerade Lust haben. Aber andererseits muss ich sagen, doch. Genau das können sie, denn dieses Risiko trägt nun mal der Halter dieser Papiere, also zum Beispiel der Staatsanleihen. Und das sage ich ganz bewusst. Treue Hörer des Sound Money Bitcoin Podcasts wissen, dass ich mit griechischen Staatsanleihen damals nämlich auch selbst Geld verloren habe, denn auch hier gab es einen Schuldenschnitt. Es gibt für einen solchen Schuldenschnitt jetzt kein fixes Szenario aus dem Lehrbuch. Im griechischen Fall verlief es aber wie folgt. Im Jahr 2012 wurde den privaten Gläubigern, also den Inhabern zum Beispiel von Staatsanleihen aus Athen, ein Angebot unterbreitet. Sie können diesem zustimmen und verzichteten damit auf ein bisschen mehr als 50% des Nennwerts. Und der Nennwert ist so im Prinzip der Kreditbetrag, also das, was sie dem entsprechenden Land, hier jetzt Griechenland, geliehen haben. Einfach gesprochen, du hast die Hälfte deines Geldes verloren. In der Praxis war es so, und das kann ich eben leider aus eigenen Erfahrungen berichten, du hast ein Schreiben deiner Bank erhalten, bei welchem du dein entsprechendes Wertpapierdepot hattest, wo die griechischen Staatsanleihen drin lagen. Und diese Staatsanleihen, die wären zum Beispiel 5 Jahre später fällig geworden, also hatten noch eine Restlaufzeit von 5 Jahren. Diese wurden jetzt aber aufgeteilt in viele kleine Staatsanleihen mit unterschiedlichen und teilweise viel, viel längeren Laufzeiten. Heißt, du hast also auf dem Papier, solange Griechenland in den Folgejahren die ganzen Anleihen dann auch bedienen kann, eigentlich gar nicht so viel verloren, aber du hast das Geld viel, viel später bekommen als eigentlich vereinbart. Und durch Inflation, also den Kaufkraftverlust und auch die verpasste Rendite, also deine Opportunitätskosten für die spätere Rückzahlung, die führen natürlich zu einem entsprechenden massiven Verlust deines Geldes. Positiv war allerdings die Entwicklung der Kurse dieser Staatsanleihen, die entsprechend gestückelt wurden. Da konnte man in den Monaten danach wenigstens wieder einen kleinen Teil der Verluste reinholen, weil da entsprechend Kursanstiege stattgefunden haben. Zumindest die Gläubiger, die nicht völlig entnervt alles direkt veräußert hatten. Aber prinzipiell musstest du dem Schuldenschnitt eigentlich zustimmen. Wenn du es nicht gemacht hast, dann waren deine Forderungen nicht mehr wert als das Papier, auf dem die getrocknete Tinte entsprechend geschrieben war. Du bist also noch schlechter gefahren als bei der Zustimmung von diesem Schuldenschnitt. Griechenland hatte zum Zeitpunkt des Schuldenschnitts eine Verschuldungsquote von 160% des Bruttoinlandsprodukts. Auf diesen Wert steuern auch heute wieder immer mehr Staaten zu. Auch die USA ist schon bei etwa 130%, also gar nicht mehr weit davon weg, wo Griechenland eigentlich mit den 160% dann schon hops gegangen ist. Spannend war auch die Debatte damals, ob die Griechen die Währungsunion des Euro verlassen sollten oder gar müssen. Für mich klingt das Szenario, die Griechen aus dem Euro temporär rauszuwerfen, als durchaus plausibel, auch rückwirkend betrachtet. Es wird die griechische Drachme zum Beispiel wieder eingeführt. Diese wird dann durch den Markt zunächst massiv abgewertet und entsprechend kann die Wirtschaft im Land von da an wieder gestärkt werden. Importe nach Griechenland wären dann natürlich deutlich teurer für die Griechen. Dies macht aber die Produktion im Land auch wieder deutlich attraktiver und natürlich wäre auch der Tourismus im griechischen Fall ein deutlich größerer Faktor gewesen. Billiger Urlaub auf Korsika, ich glaube, davon hätten nicht nur die Touristen profitiert, sondern natürlich auch die Bürger in Griechenland. Die Gegner dieser Idee hatten natürlich auch gute Argumente, aber durch das zwanghafte Drinhalten im Euro, was sicher auch politische Gründe hatte, hat man sich meiner Meinung nach ein wenig die Tür versperrt, sodass andere Krisenstaaten in den Folgejahren oder auch jetzt in Zukunft diese Möglichkeit wahrscheinlich ebenfalls verwehrt bleibt. Und ich sage bewusst die Möglichkeit, eine Möglichkeit in Form einer Chance, dass man als Krisenland einmal den Euro verlässt und gewisse Zeit später, wenn man irgendwelche Kriterien erfüllt, entsprechend wieder hinzustößt. Man sieht dieses Gemeinschaftsprojekt Euro bei so einem Fall einfach in Gefahr, wenn jemand da einfach rausgelassen wird. Nicht, dass noch jemand anderes auf die Idee kommt, man könnte den Währungsraum einfach so verlassen, weil die Idee einer Gemeinschaftswährung von mittlerweile 20 wirtschaftlich völlig unterschiedlich starken Nationen vielleicht doch eine schlechte Idee sein könnte, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Einen Punkt möchte ich zum heutigen Thema noch betrachten. Was ist eigentlich mit der Variante, ein Staat ist pleite und führt dann einfach eine neue Währung ein und entschuldet sich ganz einfach auf diese Art und Weise? Genau das hatte Argentinien nämlich auch in der angesprochenen Pleite von 2001 gemacht. Im Dezember 2001 erklärte Argentinien einen der größten Staatsbankrotte in der Geschichte. Gleichzeitig wurde die Konvertierbarkeit des argentinischen Pesos aufgehoben und die Währung wurde dadurch stark abgewertet. Dies führte zu einem Übergang von einer festen Wechselkursregulierung zu einem freien Wechselkurssystem. Jetzt entschied also nicht die Notenbank und der Staat, zu welchem Kurs man in oder aus dem Peso in andere Devisen wechseln konnte, sondern nun entschied der Markt. Und entsprechend wurde der Peso dann natürlich erstmal fleißig abverkauft und verlor dadurch massiv an Wert. Diese Abwertung des Pesos verbesserte dann aber natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Exporte und half, die Wirtschaft wieder im Land anzukurbeln. Genau das wäre für die Griechen natürlich auch eine Chance gewesen, indem man eine eigene Währung wieder nur temporär eingeführt hätte. Dazu hatten die Südamerikaner aber auch noch Maßnahmen zur Bankenreform und zur Stabilisierung des Finanzsystems eingeleitet. Argentinien erhielt zudem finanzielle Unterstützung vom angesprochenen IWF und führte langfristige Reformen durch, um die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen. Also ganz allein eine neue Währung ist dann auch nicht so der heilige Gral. Da müssen schon ein paar mehr Faktoren dann auch umgestellt werden. Das Thema ist natürlich ein sehr großes und gerade in der deutschen Geschichte ist die Geschichte der Entschuldung durch Inflation oder Hyperinflation natürlich eine recht spezielle. Aber als mögliche Option besteht diese Variante Entschuldung durch Inflation für Staaten oder durch eine neue Währung natürlich auch. Die Folgen sind für alle Sparer und Halter dieser Währung natürlich relevant, denn sie verlieren ihre Kaufkraft. Damit verliert der Staat selbst natürlich an Vertrauen, was künftigen Investoren dann natürlich auch als abschreckendes Beispiel gilt. Langfristig ist eine kurze und starke Inflation natürlich negativ, deshalb ist dieser langsame und schleichende Verlust der Kaufkraft, den wir heute haben, zum Beispiel mit diesen 2%, das die Leute nicht so wirklich spüren, nicht nur aus politischer Sicht eine der bevorzugten Optionen. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Meist leiden die Investoren bei einer Zahlungsunfähigkeit eines Staates, aber die Problemstaaten finden oftmals immer wieder neue, zwangsläufig risikoreiche Anleger, die ihnen Geld schenken, natürlich Geld leihen. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn dieses Spiel immer schlechter funktioniert und Argentinien das Ding nicht alle 10 Jahre weiterhin gegen die Wand fahren kann, denn dann werden auch die Investoren irgendwann kein gutes Geld dem schlechten Geld hinterherwerfen. Wer praktisch ausnahmslos leidet, das sind natürlich die Bürger der entsprechenden Länder, die in der Regel keinerlei Schuld an der eigentlichen Misere haben. Was aber auffällig ist, wenn ein Staat eigentlich pleite ist und durch den IWF künstlich am Leben gehalten wird, dann geht es dem Staat, zum Beispiel 10 Jahre später, meistens auch nicht wirklich besser. Unter Umständen verzögern sich diese lebenserhaltenden Maßnahmen nur und die Misere, die verlängert sich eigentlich dadurch, heißt die Leidenszeit verlängert sich für alle Beteiligten. Meist kommen die entsprechenden Maßnahmen nämlich ohnehin zu spät, wenn ein Staat oder ein Unternehmen von Banken oder anderen potenziellen Geldgebern kein frisches Kapital mehr erhält, ja dann dürfte das wahrscheinlich einen guten Grund haben, warum sie kein Geld mehr bekommen. Daran ändert auch die Finanzspritze des IWF nichts. Die strukturellen Probleme, die zu dieser Situation geführt haben müssen, die werden dann auch nicht durch neues Geld einfach wieder gelöst. Man kauft sich maximal Zeit, lässt oftmals aber die Blase dadurch noch größer werden, was zu einem noch größeren Knall am Ende führt. Es ist menschlich, in solchen Situationen helfen zu wollen, doch wie heißt es so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Interessant ist aber prinzipiell, dass das Spiel bei Staaten nach einem Währungswechsel oder einem Schuldenschnitt tatsächlich ja einfach weitergeht. Es gibt nun mal Player im freien Markt, wenn man ihn so bezeichnen möchte, die haben Sonderregeln und sozusagen ein, zwei Joker auf der Hand, die die anderen Marktteilnehmer, du und ich oder auch Unternehmen entsprechend nicht besitzen. Und zum Ende noch kurz was in Bezug hier jetzt auch auf Bitcoin. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass Bitcoin den Euro überleben wird, aber nein, wenn der Euro stirbt, weil einzelne Staaten im Euroraum zum Beispiel zahlungsunfähig sind oder warum auch immer, dann glaube ich persönlich nicht daran, dass Bitcoin danach in der breiten Masse genutzt wird und unser neues Geld darstellt. Warum ich das nicht glaube, das hängt sicherlich mit dem zeitlichen Horizont zusammen. Ich denke, der Euro wird es noch 10 Jahre machen, vielleicht auch 15. Aber dann ist Bitcoin noch nicht in der breiten Masse so akzeptiert, dass es bereits der vollumfängliche Nachfolger werden könnte. Bis dahin vergeht natürlich noch einiges an Zeit. Aber es gibt bei Bitcoin für mich Stand heute einfach noch zu viele Fragezeichen und Probleme, selbst für mich als überzeugten Bitcoiner. Wir sind da meiner Meinung nach einfach noch nicht weit genug. Ein Geld ohne Gesicht, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Auch wenn man die Gesichter hinter der EZB oder den Politikern nicht mag oder deren Meinungen nicht unterstützt, so sind diese dennoch irgendwie greifbarer für die Masse an Leuten als ein Pseudonym aus irgendeiner Cypherpunk-Mailingliste, was eben auch psychologische Gründe hat und was meiner Meinung nach einfach schwer zu vermitteln ist den Menschen. Und deshalb braucht es eine gewisse Zeit, vielleicht auch mehrere Generationen, bis das in den Köpfen drin ist. Deshalb denke ich, dass wir nach dem Euro erneut eine Art Fiat-Währung sehen werden. Vielleicht wieder auf nationaler Ebene, vielleicht einen Nord-Euro, vielleicht irgendwas mit Gold, Rohstoffen oder irgendwas gedeckt, was natürlich jederzeit wieder aufgeweicht werden kann. Aber ich denke, Bitcoin sehen wir da jetzt in dieser breiten Masse als klassischer Geldersatz dann sicherlich noch nicht. Diese Währung wird vielleicht von vielen von Beginn dann kritisch gesehen, die da neu eingeführt wird, aber der Zuspruch in der Gesellschaft, der dürfte grundsätzlich auch nach einer Pleite des Euros noch da sein. Aber wer weiß schon, es ist nur meine Vermutung, warten wir es ab. Ich glaube, spannend wird es bis dahin allemal. Bitcoin wird auf jeden Fall nicht mehr weggehen, wird auf dem Weg dahin sicherlich auch immer relevanter werden und dann schauen wir mal, was in 10 oder 15 Jahren ist, welche Rolle dann Bitcoin vielleicht da schon spielen kann. Und damit schließen wir das heutige Thema ab. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.